Herzlich willkommen zu Notsan Unplugged.
Wir nehmen euch mit zwischen Rettungsdienst, Erste Hilfe und Alltag.
112% echt.
Endlich sind wir wieder auf Sendung.
Ja, hallo. Das ist unsere neue Folge vom Podcast.
Und heute direkt wieder mit einem besonderen Gast.
Da wir immer wieder Fragen erhalten haben und da es uns persönlich auch sehr interessiert, haben wir heute jemanden zu Gast. Da reden wir heute so ein bisschen über das Feuerwehrtauchen.
Genau. Hier besteht allerdings, nochmal zu erwähnen, keine Kooperation mit Feuerwehren, Rettungsdienst oder Sonstiges, sondern wir selbst haben Interesse an diesen Berufen und wir klären euch auch gerne darüber auf.
Soll auch keinerlei Werbung darstellen, wir distanzieren uns hier von allem.
Genau.
Okay, cool. Wen haben wir hier heute dabei?
Also besonders würde ich mich schon mal nicht nennen.
Doch, bist du.
Dementsprechend, soll ich mich selber vorstellen?
Ja,
gerne.
Genau. Ich bin der Max, auch von der Berufsfeuerwehr und kenne euch jetzt auch schon ein bisschen und natürlich auch fleißiger Hörer vom Podcast.
Das stimmt allerdings, seit Tag 1.
Freut es mich jetzt auch mal dabei zu sein.
Jetzt wechselst du die Seite vom Hörer jetzt mit zum Aufnehmen.
Ganz komisch.
Aber du hast auch so eine besondere Stelle bei der Feuerwehr, ne?
Ich?
Mhm.
Wenn man das so nennen möchte.
Mhm. Das macht ja nicht jeder. Luca zum Beispiel nicht.
Nein.
Ich hätte es gehofft, dass es machen will, aber leider nicht.
Aber nochmal kurz persönlich, was machst du sonst so außer Arbeiten?
Ansonsten spiele ich Handball schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, weit über 20 Jahre.
Oha.
Oha.
Du bist alt.
Ich bin alt, ich fühle mich alt, aber auch nur körperlich, zum Glück. Von den Hobbys her Handball schon seit sehr langer Zeit. Verbringe viel Zeit mit meinem Hund.
Und dann komme ich direkt mal zur nächsten Frage. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wie genau bist du jetzt zur Berufsfeuerwehr gekommen überhaupt? Warst du da schon immer so, oh, ich will zur Feuerwehr, oder wie ist so dein Berufsweg? Weil das interessiert auch immer viel. Wie wird man eigentlich so Berufsfeuerwehr?
Wie wird man so, wie du bist?
Wie wird man so, Max? So.
Also ich glaube, ich habe den anderen Werdegang, den Luca anders eingeschlagen hat. Luca kommt ja von der Freiwilligen Feuerwehr, der ist da nochmal anders gepolt. Ich wusste früher nur, die Autos sind rot und fahren zum Feuer. Das war mein Wissensstand über die Feuerwehr. Tatsächlich.
Was für ein Quereinstieg da?
Ich bin ein absoluter Quereinsteiger. Ich habe tatsächlich was ganz anderes gelernt, logisch, wie jeder andere auch bei der Berufsfeuerwehr. Hatte dann keine so coole Arbeitsstelle, sage ich mal. Und habe durch einen gemeinsamen Arbeitskollegen, der bei mir Handball gespielt hat, der hat mir gesagt, hör zu, wenn es keinen Spaß macht, probier es doch mal mit der Berufsfeuerwehr. Und ich habe dann nur ein, zwei Mal gelacht, habe das dann so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Zwei Jahre später hatten wir nochmal ein ähnliches Thema. Und tatsächlich bin ich dann über die Schiene dann dazu gekommen. Also tatsächlich einen gemeinsamen jetzt Arbeitskollegen, beziehungsweise damals von mir Handballkollegen, der gesagt hat, probier's. Wenn es nichts für dich ist, hast du eine weitere Ausbildung. Ansonsten geh zurück in deinen alten Job, falls es nicht dein Ding sein sollte.
Es hat geklappt, ne? Bist hängen geblieben.
Es hat geklappt und muss natürlich auch sagen, ich hätte es gerne schon zwei Jahre früher gemacht.
Das heißt, man braucht eigentlich kein Vorwissen über die Freiwillige und so, weil das auch immer viele denken, ah, ich kenne mich gar nicht aus, du kannst auch so einsteigen quasi.
Genau. Ist manchmal während der Ausbildung, sagen die Ausbilder, manchmal auch gern gesehen, weil du dann die Sachen nochmal anders aufnimmst. Also die... Man merkt manchmal einen Unterschied, ohne das überhaupt nicht despektierlich gemeint, zwischen Freiwillige und Quereinsteigern. Natürlich, die Freiwilligen bringen noch einen ganz anderen Erfahrungswert und Wissensstand manchmal mit. Aber die, die gar keine Ahnung haben von der Feuerwehr, die nehmen die Sachen nochmal anders auf und hinterfragen manchmal auch die Sachen nochmal anders, würde ich einfach mal so
sagen.
Und
sind auch noch gar nicht so verzogen, ne? Kann man schon so sagen. Ist manchmal auch so.
Da grinst der Luca.
Ja.
Kann man so sagen, ja. Okay. Tatsächlich so.
Und ich fand noch, also gerade jetzt bei mir beim Grundlehrgang, es war jetzt ein bisschen jünger her als bei dir, fand ich, hat man nach diesem Halbjahr oder was es waren, 6 Monate roundabout, gar keinen großen Unterschied mehr gemerkt. Die erste 2 Wochen, so eine praktische Sache, hat sich so ein bisschen schon so, ah ja, der ist schon vorbelastet, der nicht mit Freiwilligen. Und nach den 6 Monaten war da überhaupt gar keine große Quelle mehr drin. Es war eigentlich alles so eine Linie. Es wird schon relativ glatt gezogen.
Du hast es vielleicht manchmal bei den Übungen, hätte ich jetzt noch gesagt, gesehen, dass die Handgriffe von der Freiwilligen noch besser gesessen haben, würde ich jetzt mal behaupten. Oder dass die ein oder andere, auch Thema Knotenkunde vielleicht, lief dann nochmal flotter. Aber ansonsten hast du schon recht, da war dann, wir haben aber auch gute Ausbilder hier, ohne da jetzt mal loben zu wollen.
Ja, das stimmt schon.
Wir sind da gut
reingekommen. Geben sich sehr viel Mühe. Ja, jetzt haben wir der Folge ja den Namen Feuerwehrtaucher gegeben. Ne? Das ist jetzt auch der Anlass, warum wir jetzt hier mit dir sitzen. Du bist Einsatztaucher hier bei der Berufsfeuerwehr. Ne?
Genau.
Wie kamst du dazu oder wie war die Ausbildung zu der Ablauf?
Wie kam ich dazu? Über den gleichen Kollegen, wo wir eben schon gesagt haben. Der war natürlich damals, oder ist heute auch noch ein guter Freund, sage ich mal, von mir. Oder kennen wir beide sehr gut. Der war damals schon Lehrtaucher auch. Also im Prinzip Ausbilder von den Tauchern hier mit. Und war, ich will nicht sagen irgendwo Vorbild, aber man hat dann so einen Anhaltspunkt irgendwie gehabt, an wem man sich orientiert so ein bisschen. Und weil Tauchen etwas war, was ich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gemacht habe, war das mal etwas ganz Neues, was ganz anderes. Und natürlich auch eine sportliche Herausforderung irgendwo. Und irgendwie bin ich dann dazu gekommen. Ich habe von Tag 1 eigentlich gesagt, ich will zu den Tauchern. Ist zum Glück auch so gekommen. Krass. Und ja.
Und wie lange dauert die Ausbildung dann nochmal extra?
Die Ausbildung, ich sag's mal platt, nach FED V8 ist es niedergeschrieben.
Feuerwehrdienstvorschrift, ne? Dafür,
Entschuldigung,
die sich genau. Nicht groß gut auskennen. Vorbereitet.
bei uns waren das 8 Wochen Tagdienst, die über einen größeren Zeitraum verteilt waren, wo wir dann immer irgendwelche, ich hätte jetzt fast gesagt Module, irgendwelche Themenblöcke hatten in einer ganzen Woche, sei es von irgendwelchen technischen Rettungssachen bis zu der eigentlichen Grundausbildung, wie taucht man eigentlich, hatten wir da genau 8 Wochen, die wir über ein halbes Jahr, sage ich jetzt einfach mal, durchgezogen haben. Warum über so einen langen Zeitraum? Ein bisschen einfach auch, um die Gesundheit von den angehenden Tauchern so ein bisschen zu schützen, weil wenn man, glaube ich, 8 Wochen am Stück einfach durchtaucht und seinen Körper da richtig unter Belastung auch irgendwo stellt, macht das schon Sinn, da immer eine Pause zwischendrin zu haben, um auch vielleicht im Gehörgang mal ein bisschen Pause zu gönnen.
Stimmt. Schon so eine Dauerbelastung, ne, die der Körper dann auf den Körper wirkt.
Ja. Also ich hätte jetzt schon mal noch eine Frage, weil ich habe ja so nicht so viel Ahnung von Feuerwehr generell und zu Tauchern erst recht nicht. Wie kann ich mir denn jetzt einen Taucheinsatz vorstellen? Wie läuft das ab? Also ihr werdet alarmiert und dann?
Wie läuft das ab? Also ich würde sagen, dass wenn ein Taucheinsatz kommt oder ein, ich nenne es mal einfach generell, ein Wasserrettungseinsatz kommt hier, das wird ja nochmal anders alarmiert. Dann laufen die, die auf dem Auto sitzen, nochmal 3% schneller. nicht, weil wir mehr nervös sind oder aufgeregter sind, sondern weil wir tatsächlich ganz oft die Zeit am Auto nochmal anders nutzen wollen. Weil wenn wir mit unserem Auto durch das Stadtgebiet fahren oder zu dem jeweiligen Einsatzort, ist es nicht so komfortabel, sich da hinten drin umzuziehen, muss man sagen, wie es ist. Ich habe euch, als ihr hier mich mal auf der Wache besucht habt, habe ich natürlich auch mal euch die Sachen gezeigt. Es ist schon angenehmer, wenn man ein paar Sekunden vorm Auto sich noch in den ersten Schritten anziehen kann, sagen wir es mal so.
Ja, es war schon eng da in diesem Auto.
Das ist schon eng, zu zweit da hinten drin sich anzuziehen mit allen drum und dran, und deswegen ist es schon echt angenehm, wenn man noch ein paar Sekunden vorm Auto hat, um sich da fertig oder zumindest die ersten 1-2 Lagen überzustreifen.
Ach, für die Hörer jetzt, wir können vielleicht sogar auf Instagram das ein oder andere Bild hochladen, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann, wie eng das dann da so ist, bei euch da hinten im Auto. Und wie groß ist dann für dich selbst das Emotionale, so okay, Wasserrettungseinsatz, geht jetzt vielleicht wieder ins Wasser so als Taucher?
Ja, Moment mal, wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Er hat sich jetzt angezogen vom Auto und dann...
Ich wollte sagen,
okay, habe ich vorgegriffen,
du bist in deinem Kopf schon viel weiter, weil du das halt wahrscheinlich so kennst, das Ausrücken und alles.
Ja, aber es ist mit einem Taucher, aber ja.
Ja.
Wie geht's dann weiter? Wir kriegen noch über die ELA hier eigentlich gesagt, wo es hingeht. Also das kriegen wir schon noch mit, ob es...
über die ELA?
Das... die Durchsage an Harald.
Danke, ja.
Ach so.
Genau, also...
Ja, hier sind Leute dabei, ja, die sich hier feuerwehrtechnisch nicht auskennen, will ich nochmal erwähnen.
Das ist manchmal wirklich schwierig. Genau, wir kriegen dann über unsere Durchsage hier auf der Wache dann gesagt, wo es hingeht. Das kriegen wir noch so ein bisschen mit. Manchmal kann man raushören, ob es sich um irgendeinen Rheinkilometer, nennt man das hier auf dem Rhein, handelt. Dann weiß man ungefähr, okay, das wird eine Oberflächenrettung, vielleicht eine Rettung auf dem rein irgendwo sein, wo wir mit dem Boot raus müssen, dann ist es nochmal was anderes. Dann ziehen wir uns auch einen Ticken weit anders an. Aber generell ist es so, dass wir uns dann hinten im Auto erstmal komplett fertig anziehen. Es ist dann manchmal natürlich als Taucher schon dankbar, wenn man ein paar Minuten mehr Zeit hat. Wenn es hier im Stadtgebiet ist, muss man schon wirklich Gas geben, das muss man sagen, wie es ist. Generell ist es dann aber so, wir kommen an der Einsatzstelle an, der Taucheinsatzführer steigt aus, macht erstmal eine Lageerkundung. Natürlich sind meistens schon oft die Freiwilligen oder bei uns im Stadtgebiet die Berufsfeuer werden dann schon da. Man kriegt irgendwo von irgendjemandem eine Einweisung in die Einsatzstelle. Mhm. Und dementsprechend macht sich der Taucheinsatzführer erstmal eine Lage über das Ganze und entscheidet dann auch, von wo aus getaucht wird, wie getaucht wird. Kommt dann nochmal zum Auto, sagt dazu, da ist eine Person vermisst, da ist das passiert, da ist ein Roller versenkt, ein Auto, was weiß ich. Kann ja alles Mögliche sein. Und dann kriegen die Taucher nochmal eine kurze Lageeinweisung und dann macht sich der erste Taucher eigentlich schon fertig, um ins Wasser zu gehen. Also wir sitzen, mhm, da wirklich komplett ausgerüstet, Flaschen aufgedreht und könnten eigentlich, abgesehen von den Flossen, direkt so ins Wasser.
Ja, das ist auch gut, ne? Es geht ja wirklich um Zeit bei sowas, ne?
Genau.
Ja, Max, wie läuft es dann ab? Also wenn du dann im Taucheinsatz bist, dann ziehst du deinen Schnorchel an und deine Flosse und dann gehst du ins Wasser mit einer Brille, oder?
Meerjungfrauen-Ding.
So. Eine rote Badehose, genau. Nein. wir haben bei uns einen Trockentauchanzug, also wo wir wirklich komplett geschützt sind, wo wir theoretisch auch in Gewässern tauchen könnten, die im Hochsommer natürlich immer ein Thema Blaualgen oder falls da irgendwelche Öle oder sonst was im Gewässer sind, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Wir haben eine Vollgesichtsmaske, also nicht, wie man es vom Sporttauchen kennt, sondern so eine halbe, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben eine Vollgesichtsmaske, ein Pressluftgerät natürlich, ein Tauchgerät, eine Tarierweste, Flossen, ein Bleisystem. Je nachdem, manchmal machen wir mit, manchmal ohne Sprechverbindung. Natürlich im Einsatz inzwischen eigentlich so gut wie immer mit. Ansonsten machen wir das alles über die Signalleine. Und je nachdem, was für ein Einsatz das ist, um irgendwo irgendwas zu bergen, sage ich mal, als erweiterte Ausrüstung gibt es da natürlich noch irgendwie Hebekissen für unter Wasser, wo man irgendwas bergen könnte.
Ganz schön viel Material.
Haben wir aber zum Glück nicht immer alles direkt dabei. Mhm. Natürlich haben wir dann noch eine entsprechende Taschenlampe auch in der Ausrüstung dabei, die immer bedingt nur was bringt, weil man hat natürlich auch viel Segment unter Wasser, was aufgewirbelt ist. Und das sieht man auch nicht so gut. Falls mal was sein sollte, hätten wir auch ein Messer dabei, aber okay. Ja. Im Großen und Ganzen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wie kommuniziert ihr dann, wenn du jetzt zum Beispiel unter Wasser bist?
Also generell ist es so, bei den Einsatztauchern, man ist immer alleine unter Wasser. Man ist zu viert auf dem Auto, besteht aus einem Taucheinsatzführer, zwei Einsatztauchern und einem Signalmann. Generell ist es so, dass wir über eine Leine kommunizieren. Also das heißt, der Einsatztaucher hat eine Leine, um die Hüfte beziehungsweise um ein Seilsystem, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wird über Leinenzugzeichen tatsächlich kommuniziert.
Ah, okay, krass.
Also wir kriegen natürlich vor Ort schon oberhalb der Wasseroberfläche eine ungefähre Peilung, in welche Richtung man muss. Aber man kann ja auch sagen, wie es ist. Die Leute sagen, der ist da hinten geschwommen, dann heißt es aber nicht, dass er auch wirklich da hinten geschwommen ist. Mhm. Das heißt, der Suchradius kann oft sehr schnell sehr groß werden. Dann gibt es verschiedene Suchsysteme, die man machen kann und das wird dann alles über das Seil im Prinzip kommuniziert, über Leinenzugzeichen.
Okay, krass.
Hm. Wie unterschiedlich ist für dich dieser psychische Aspekt sowieso, ich habe es vorhin schon mal kurz angeregt, zwischen normal, du fährst zum Verkehrsunfall, zum Flächebrand, das sind ja so Basics, das kommt ja relativ oft vor, im Vergleich zu Wasserrettung, Taucheinsatz. Du fährst jetzt an irgendeinen Weiher und du musst jetzt vielleicht eine Personenrettung machen.
Ich würde sagen, dass die eigentliche, ich nenne es jetzt mal psychische Belastung, vielleicht ein Ticken oder die Anspannung ein Ticken höher ist, ganz klar. Weil man muss ja sagen, wie es ist, wenn du mit dem HLF irgendwo hinfährst, dann bist du mal mindestens mit x Leuten da und kannst dementsprechend auch agieren. Bei einem Taucheinsatz kommt es natürlich einfach auf dich selbst auch ein bisschen drauf an. Wie fit bist du, also da spielen mehrere Aspekte mit rein. Wie gut ist die Sicht unter Wasser? Wie ist die Gegebenheit unter Wasser? Wir haben hier viele Baggerseen bei uns in der Nähe. Das heißt, manchmal geht es hoch, runter, hoch, runter. Dann hast du vereinzelte Löcher, dann hast du ganze Baumstämme, die du irgendwo umkreisen musst.
Ist halt ja auch ziemlich tief dann, ne? Oder?
Das sage ich nochmal. Offiziell ist es so nach FEDV 8. ein Feuerwehrtaucher Stufe 2 taucht offiziell bis 20 Meter.
Das ist auch schon ein bisschen was.
Die Tiefe ist eigentlich gar nicht ausschlaggebend, würde ich eigentlich behaupten, sondern eher, wie die Gegebenheiten unter Wasser sind. Das heißt, ein Gewässer, was 20 Meter hat und du hast da 10 Meter gute Sicht, ist natürlich überragend. Das ist gefühlt Urlaubstauchen für uns. Mhm. Aber das ist natürlich nicht die Gegebenheit. Die meisten, ich würde sagen, Tauchunfälle sind oftmals bis 10 Meter vielleicht, ein, zwei Meter mehr noch. Gerade bei den meisten Badeweihern, die wir hier so haben, sind das so die Tiefen, wo oftmals die Leute vielleicht dann irgendwo untergehen. Aber für mich würde ich sagen, ist es definitiv anspruchsvoller, ein Gewässer zu haben, wo ich einen halben Meter Sicht habe und bei 5 Meter bin, als 20 Meter tief und 5 Meter Sicht.
Oh, ich stelle mir das so gruselig vor. Ich könnte das ja nicht. Ne? Oh. Also ich finde es so schon schlimm im Meer oder so. Ne? Aber wenn man dann sich vorstellt, man sieht einfach nichts und man ist voller Adrenalin und versucht ja auch ein Menschenleben zu retten, oh, das ist schon eine krasse Kombi.
Also man kommt auf jeden Fall an körperlich schon an irgendwo an Grenzen natürlich auch. Man muss da schon, man gibt da schon Gas.
Wie oft sind ja jetzt da im Einsatz, im Sommer natürlich mehr wie im Winter, ne? Auf wie viel Eis jetzt kommen hier da ungefähr übers Jahr so
angebaut? Würde ich tatsächlich sagen, ganz schwer zu sagen. Da müsstest du wahrscheinlich eher eine Statistik über die Leitstelle dir rausziehen. Aber Wasserrettungseinsätze sind logischerweise, du kriegst es ja auch über die Wache oft mit, im Sommer schon einige mehr, gerade am Rhein, wo inzwischen sehr viele Leute schwimmen gehen, was ich persönlich nicht gut finde, aber das ist natürlich jedem sein eigenes Thema. Ja. Es ist nicht jeden Dienst, sagen wir es mal so.
Ich war dienstlich, war ich jetzt den Sommer jetzt schon dreimal am Rhein.
Für Oberflächenrettung?
Ja, jemand suche, ja.
Okay.
Ja, und mit dem Rettungswagen kriegst du es ja auch oft mit, ne? Also, ja. Dass Personen auf einmal weg sind, untergehen und leider Gottes ja auch dann Kinder, die am Rhein schwimmen, was ich auch ziemlich schlimm finde immer.
Für mich sind die Tiere genauso schlimm. Also das sieht man ganz oft, das ganze Jahr über natürlich, dass die Leute mit ihrem Hund am Rhein irgendwo schwimmen gehen, dann Ball, Stock reinwerfen.
Oh nein,
klar, Hund stimmt. Springt hinterher. Also da sind mit Sicherheit auch schon ein paar Hunde flöten gegangen, muss man so doof sagen, wie es ist.
Können wir ja so, by the way, können wir ja dort diesen Vermerk nochmal kurz geben an unser Hörer, dass halt der Rhein wirklich sehr, sehr gefährlich ist mit 8 Meter pro Sekunde Strömung, ne, dass da wirklich jemand mitreißt und dass da selbst geübte Schwimmer, Profischwimmer da halt auch kräftetechnisch schnell halt auch mal an die Grenze kommen können. Ne?
Ja, also Strömungen darf man nicht unterschätzen.
Und vor allem muss man auch dazu sagen, dass viele wahrscheinlich das Wasser einfach nicht so gut lesen können, weil man kann am Wasser auch sehr gut lesen, wie du schon sagst, wie ist die Strömung, wie sind die Gegebenheiten unter Wasser auch. Und es gibt auch Seitenarme vom Rhein oder sonst was, die könnte ich irgendwo hinziehen. Es gibt Strudel unter Wasser, die könnte ich unter Wasser ziehen. Ja. Das kann alles passieren.
Ja.
Ja, dank unseren Zwischenfragen ständig schweifen wir immer ab von deinem Taucheinsatz, in dem du ja gerade mittendrin bist. Ich habe jetzt gefragt, Kommunikation, du bist quasi unter Wasser.
Genau. Ich hatte gesagt, dass wir über ein Seilsystem irgendwo verbunden sind. Man wächst natürlich auch mit der Zeit. Wir haben inzwischen auch Sprechverbindungen. Wir haben inzwischen wir haben eine sehr gute Tauchausrüstung, wo wir mit einer Sprechverbindung verbunden sind. Das heißt, der Signalmann kann von uns, kann von oben dann auch schon natürlich Kommandos geben und sagen, hör zu, guck mal bei dir im Umkreis, siehst du was, wie ist die Sicht, man kann gut kommunizieren, man kann besser abfragen, wie tief bist du gerade, wie ist die Sicht, wie ist die Temperatur, wie sind die Gegebenheiten und kann da nochmal besser was sagen. Auch als Taucher natürlich selbst kann ich meiner Mannschaft oben nochmal mitteilen, hör zu, die Sicht ist richtig beschissen. Hör zu, gib mir mal einfach 2 Meter, ich muss hier mal kurz was gucken, ich merke hier gerade irgendwas. Manchmal ist es natürlich auch nur ein Baum, aber man muss da unten auch manchmal kämpfen, weil die Leine, die dann im Prinzip ja vom Ufer zum Taucher geht, die ist nicht immer unbedingt schwimmfähig. Sollte es natürlich im besten Fall sein, aber man hat auch viel Bewuchs unter Wasser, man hat Bäume unter Wasser, das kann sich verheddern. Und wenn man da schon mal Kommandos geben kann, dann ja.
Okay, jetzt wird's spannend. Gehen wir davon aus, du findest jemand.
Dann hoffe ich natürlich, dass wir den sehr schnell finden, weil ich denke mal, medizinisch könnt ihr da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Aber ich habe mal gelernt, ab 7 Minuten ohne Sauerstoff im Gehirn fängt schon an, für eine Person eigentlich irgendwo schwierig zu werden.
Ja.
Es war nett formuliert.
Ja.
Genau. Dementsprechend, ich hatte das ganze Thema schon mal, dass ich jemanden rausgeholt habe, eine jüngere Person, über 20 sage ich jetzt aber einfach mal. Mhm. Die habe ich dann, so gut es geht, irgendwie rausgeholt. Da hatte ich auch relativ viel Glück, muss man sagen, weil die Sicht war wirklich nicht gut. Das Suchgebiet sollte eigentlich um einiges größer sein, aber der war tatsächlich in der Nähe vom Ufer, bei, ich glaube, 6-7 Meter Tiefe. 20 Meter vom Ufer weg vielleicht. Wir hatten noch Glück, der Christoph 5 war selber schon da.
Mhm.
Es war ein guter Notarzt dabei, von der Freiwilligen Feuerwehr, war auch einer, der selbst Notsan ist, der sehr fit war. Der hat das Ganze dann eingeleitet mit der Reanimation. Genau, und dann kann ich eigentlich meiner Mannschaft, wie gesagt, über die Sprechverbindung schon sagen, ich habe ihn, ich brauche gleich Hilfe beim Rausholen. Und dann ist es meistens so, dass der zweite Taucher, der ja meine Redundanz auch ist, falls mir was passiert natürlich, der kann dann ein Stück weit mit reinkommen und mir helfen, die Person dann rauszuholen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, was der zweite Einsatztaucher dann überhaupt macht, ne, wenn ihr nur...
Nee, ganz kurz, meine Frage wäre nämlich gewesen, habt ihr da so Tricks, wie ihr die Leute rauszieht überhaupt? Also ist ja auch nicht so einfach.
Das
ne?
ist ganz oft, wie sagt man immer, Leben mit der Lage. Es kommt wirklich auf das Ufer an, auf die Stelle, wo du die Person findest, wo du selbst gerade bist, wie der Ausstieg ist. Bei mir war es letztes Jahr so, dass das ein Sandstrand war, also ein Badeweiher. Da konnte ich mehr oder weniger, es war ein bisschen steil, aber ich konnte gut rauskrabbeln. Ich habe ihn dann einfach unterm Arm gepackt und dann rausgezogen, so gut es ging. Aber...
Wenn ihr dann irgendwie so aufblasbare Weste, wenn du auf 6 Meter bist, so wie in den Filmen da, dass man dann irgendwie die Bleischuhe auszieht, die Weste aufblasst und dann geht's hoch hinaus? Oder?
Das werde ich dir natürlich gerne das nächste Mal nochmal bildlich zeigen, wenn du auf der Wache bei uns bist. Aber also ja, wir haben natürlich ein Jacket an, wo man Luft reinblasen kann zum Tarieren. Das heißt, wenn ich jetzt gerade nach oben tauchen müsste, kann ich da einfach und habe jemanden, mache ich das natürlich voll mit Luft und wenn die Person immer noch zu schwer ist, kann ich auch noch das Blei, was ich habe zum Tauchen, zum Tarieren, kann ich immer noch abwerfen. Also da komme ich auf jeden Fall hoch. Ja.
Okay, krass. Genau. Deine Frage, genau.
Genau, und zu deiner Frage, was macht der zweite Taucher? Der zweite Taucher ist natürlich einfach meine persönliche Redundanz für den ersten, der drin ist, zur Absicherung, falls mir was unter Wasser passiert, dass einfach noch ein zweiter da ist, mich rausholen könnte. Ansonsten, wenn das eine größere Suchaktion ist, natürlich sind wir auch zeitlich begrenzt, wir haben kein Endlosgerät, sag ich mal, auf dem Buckel hängen, könnte man mit dem zweiten Taucher noch die Suchaktion weiter ausführen.
Mhm.
Wie lang hält euer Luft ungefähr unter Wasser?
Da haben wir natürlich Kollegen, die ein sehr großes Lungenvolumen haben und so eine Flasche schnell leer kriegen. Wir haben natürlich auch wie ein, zwei Leertaucher, die wirklich auch erfahrene Sporttaucher sind, die haben fast gar keinen Luftverbrauch. Aber ich denke mal, bei einer entsprechenden Suche bist du schon zwischen 40, 50, 55 Minuten kannst du schon schaffen unter Wasser. Man soll natürlich als erster Taucher ist man schon angehalten, mit einem gewissen Restdruck von der Flasche wieder rauszukommen, um dann der Sicherheitstaucher für den zweiten Taucher, der reingeht, zu sein. Dass man, falls dem was passiert, dass ich natürlich nochmal rein könnte, um ihm zu helfen. Aber wenn ich, sage ich mal, der zweite Taucher wäre und würde eine volle Suche machen, würde ich schon zwischen 40, 50 Minuten bestimmt schaffen.
Krass. Schon relativ lang auch, ne? Für die körperliche Belastung, ne? Du musst auch.
Das ja. Also wir tauchen generell als Feuerwehrtaucher ja, sag ich mal, in der Nullzeit, aber das geht jetzt auch vielleicht ein bisschen zu tief in die Materie irgendwann. Aber man ist schon platt danach, das kann man schon sagen, ja.
Okay, danke auf jeden Fall, dass du von deinem Einsatz erzählt hast. Also wir gehen jetzt davon aus, Patient ist ja versorgt, übergeben. Das heißt, für euch ist ja damit der Einsatz primär das Krasseste ist ja abgeschlossen. Aber wie geht's jetzt danach weiter?
Wie geht's danach weiter? Je nach Einsatzlage ist es dann schon so, dass ein Taucheinsatzführer auch mit entscheiden muss, war das jetzt vielleicht auch ein belastender Einsatz oder nicht.
Mhm.
Ich denke mal, es ist immer ein bisschen schwierig, über so Sachen zu sprechen, weil ich merke das natürlich auch im Familienbekanntenkreis, wenn man so wie wir jetzt, Luca und ich, so flaps oder du natürlich genauso als Notsan, du siehst auch viele Sachen, immer so ein bisschen flapsig drüber spricht. Für uns ist es normal, für viele Menschen ist es nicht normal. Dementsprechend, ja, es ist schon ein Unterschied, ob man natürlich auch ein Kind irgendwo rausholt oder eine erwachsene Person. Das muss man einfach sagen. Und ich glaube, dass für die meisten, gerade in unserem Berufsbild, haben wir schon öfters was mit erwachsenen Menschen, die versorgt werden müssen, zu tun, als mit Kindern.
Ja.
Dementsprechend würde ich schon sagen, dass Kindernotfälle auch natürlich beim Tauchen für uns deutlich belastender sind. Und dementsprechend könnte das auch über den Taucheinsatzführer natürlich angeleiert werden mit Thema PSNV.
Sehr gut.
PSNV-E muss man ganz klar differenzieren zwischen E und B. Aber
was ist PSNV für alle, die es nicht wissen?
Psychosoziale Notfallversorgung.
Ja.
Jetzt gucken wir uns beide an und reden los. Ja.
Sehr gut, dass ihr auch daran direkt denkt.
Da sind wir bei uns der Berufsfeuerwehr natürlich auch sehr gut ausgestattet mit diesem ganzen Thema. Das wird bei uns sehr gut gelebt inzwischen.
Das wird sogar richtig stark gelebt. Ne? Also wirklich, wir haben ja richtig Einsatznachsorgeteam von verschiedenen Kollegen für jede Wachabteilung auch schon fast. Ne?
Das hat der Luca auch schon erzählt, da kann man neidisch werden.
Ja, das ist wirklich super. Ne? Also ich meine, im Vergleich zu anderen Organisationen oder Strukturen besteht ja teilweise gar nichts, beziehungsweise einfach nur da ist eine Nummer, Ansprechpartner, wenden euch dort hier, wenn was ist. Und das ist halt 2026 halt irgendwie auch ein bisschen noch hinter der Zeit, ne? Wenn wir überall so fortschrittlich sind.
Das ist tatsächlich leider ein bisschen schade. Man muss ja sagen, in so einer Männerdomäne, da nehme ich aber nicht nur die Feuerwehr mit ins Boot, sondern wahrscheinlich eine Blaulichtorganisation genauso. Da ist es immer noch so ein bisschen verpönt. Aber vielleicht auch, weil ich selbst bei dem Thema PSNVE mit im Team bin, würde ich schon sagen, ist es schon ein sinnvolles Tool, um da Kollegen mit zu helfen, auf jeden Fall.
Da haben wir ja schon das nächste Thema für den nächsten Podcast. Max, hier ist die herzliche Einladung.
Ja, also wenn die Nachfrage besteht, wenn es die Leute interessiert, können wir darüber ja auch mal reden. Ne?
Ja, mich interessiert das Thema nämlich auch sehr, wie man mit belastenden Einsätzen umgeht. Ja.
Genau, um das nämlich abzuschließen,
weil
wir springen die ganze Zeit und sind ja am Lachen. Damit ist der Einsatz dann mehr oder weniger rum. Wir werden dann durch den entsprechenden Einsatzleiter vor Ort auch irgendwann aus dem Einsatz entlassen, fahren dann zurück zur Wache. Bei uns ist es so, wenn ein Taucher ins Wasser geht, wird zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, die dann eine Wachbesetzung hier mitmacht. Das heißt, wir haben noch, also ich sag mal, keinen riesigen Zeitdruck, um jetzt schnell wieder mit Sondersignal auf die Wache, um einsatzbereit zu sein, sondern können schon natürlich entspannt zurückfahren. Man kann vielleicht nochmal kurz einen Kaffee trinken, je nach Einsatz, kann mal kurz durchschnaufen, vielleicht auch mal einfach duschen gehen, weil je nach Wetter und Einsatzlage schwitzt man schon als Taucher auch ganz schön unter Wasser.
Und euer Material?
Das Material, wir haben natürlich genügend Einsatzmaterial hier auf der Wache. Heißt, die Geräte werden dann einfach eins zu eins getauscht. Je nachdem, wie lang die Suche lief und wie lange der Taucher unter Wasser ist und wie viele Taucher wir noch im Dienst haben, wird dann tatsächlich auch die Mannschaft getauscht auf dem Taucherauto. Das heißt, wenn wir noch irgendwo in der Wachmannschaft ein paar Kollegen haben, die einsatzbereit wären, also es ist natürlich immer, wie klappt das mit den restlichen Sonderfunktionen? Weil man muss ja sagen, wie es ist. Wir sind ja ganz normal im Einsatzdienst. Das Thema Tauchen ist ähnlich wie bei der Leitstelle oder vielleicht Messtechnik oder je nachdem, welche Berufsfeuerwehr hat ja noch andere Fachbereiche, ist man einfach nur eine Sonderfunktion in Anführungszeichen und besetzt das Auto dann, wenn es halt auch gebraucht wird. Ansonsten ist man ganz normal im Einsatzdienst.
Okay.
Auf dem Löschfahrzeugdrehleiter.
Genau.
Das ist dann der Grund, warum danach die Freiwillige Feuerwehr euch quasi in Anführungszeichen erstmal ersetzt, wenn ihr halt ins Wasser geht, ne? Weil dann halt
um weiter die Einsatzbereitschaft auch für ein Stadtgebiet sicherzustellen, genau.
Okay, cool. Und damit ist euer Einsatz dann quasi beendet?
Genau, wenn die ganzen Sachen, also man macht natürlich, wie es überall bei der Freiwilligen Berufsfeuerwehr oder sonst was ist, vielleicht nochmal eine Einsatznachbesprechung, wenn es nötig ist, je nachdem wie der Einsatz lief. Man spricht einfach mal drüber, hört zu, das lief gut, das lief jetzt vielleicht nicht so gut, da müssen wir mal drauf achten.
Das sollte man übrigens nach jedem Einsatz machen.
Das ist korrekt.
Egal ob Taucher oder nicht.
Egal ob Taucher, Rettungsdienst, Polizei oder sonst was, macht es natürlich Sinn, einfach mal drüber zu quatschen. Genau, das ist dann auch so ein bisschen, manchmal für einen selbst auch so, würde ich sagen, ein bisschen Einsatznachsorge nochmal kurz. Einfach nochmal drüber gequatscht zu haben und dann, wenn alles ausgetauscht wurde, das Fahrzeug sauber ist, die Einsatzgeräte wieder auf dem Auto sind und das so passt mit den Tauchern, dann ist man wieder einsatzbereit und es geht, das normale Leben geht weiter, sag ich mal.
Cool. Ja, sehr spannend. Was macht dir denn jetzt aber als Taucher am meisten Spaß? Oder was liebst du an der Arbeit als Taucher? Weil du müsstest den Weg ja nicht einschlagen als Berufsfeuerwehrmann.
Was macht mir am Tauchen am meisten Spaß? Ich würde tatsächlich sagen, natürlich einmal die körperliche Anstrengung, es ist nochmal was anderes. Ich würde sagen, die Kameradschaft ist noch ein bisschen was anderes, als es sonst ist. Man wächst auch durch die Ausbildung noch ein bisschen anders zusammen. Die Einsätze sind nochmal eine andere Abwechslung. Es ist manchmal natürlich nochmal vielleicht ein anderer Kitzel, weil man einfach wirklich alleine unter Wasser ist. Muss mit sich selbst sehr im Reinen und im Klaren sein, würde ich mal behaupten. Und ich sehe es manchmal als sportliche Herausforderung einfach ein bisschen. Es macht wirklich Spaß, mit den Kollegen das ganze Arbeiten, das Nacharbeiten von den Taucheinsätzen, von den Seminaren, die wir bei uns in der Feuerwehr haben. Heißt, wir haben zwei Seminare im Früh- und im Spätjahr jeweils eins, wo wir dann nochmal bestimmte Sachen trainieren, üben, vielleicht mal irgendwo in einem Gewässer, vielleicht auch so Dummies bergen oder mal einen PKW. Natürlich an die Umweltschützer, die PKWs sind alle entölt und sonst was, also da kann im Gewässer nichts passieren. Aber da kann man schon, muss man immer sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also da kann man schon sehr gut üben und da kann man verschiedene Sachen einfach gut trainieren und auch mal in Strömungen tauchen, was nicht unbedingt gang und gäbe ist, natürlich.
Das ist schon, klingt alles sehr, sehr cool. Also so, wenn du das so davon erzählst, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat.
Vielfältig.
Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, lieber Max. Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge in ein paar Tagen. Das haben wir schon besprochen, nämlich zum Thema Sicherheit am Wasser, weil unsere Hörer sollen ja auch was davon haben. Wie schützt man sich am besten vorm Ertrinken und was sind die meisten Gründe halt, warum geht man unter uns? Und da können wir auch nochmal medizinisch drauf eingehen und du hast wahrscheinlich dann auch noch ein paar Sachen, die du da sagen kannst.
Patricks.
Verrät's ein paar Tricks, wie man sich am besten schützt am
nicht
Wasser.
Ins Wasser gehen, ja.
Genau, gar nicht schwimmen. auf jeden Fall vielen Dank. Toller Beruf, für mich mega interessant, weil ich so nicht auf dem Schirm hatte. Cool, dass es so Leute gibt, die sich dann trauen, in so ein Wasser zu gehen. Weil für mich zum Beispiel unvorstellbar. Das ist schon krass.
Ja, vielen Dank, Max, auch für deine Zeit, dafür die du dir genommen hast. Ne? Auch nicht selbstverständlich.
Für euch doch immer gerne.
Ach, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein.
Bei Notsan Unplugged.
Bis dann.
Tschüss.